Also, der Platz, der Ort, wo die Erkrankung stattfinden kann, kann im Geist sein, im menschlichen Geist, in der Seele und im Körper. Also ein Mensch kann geistig erkrankt sein, er kann seelisch erkrankt sein oder auch körperlich krank sein. Oder die ganze Persönlichkeit ist krank. Jetzt hat man Namen für das. Die Ursache einer geistigen Erkrankung ist die Sünde. Die Juden und die Christen wissen das. Die anderen wissen das nicht. Deswegen ein Dialog mit anderen Religionen ist ziemlich kompliziert. Weil die erste Frage, die überall in den Philosophien auftaucht, ist: Woher kommt das Böse? Wieso passiert was Böses? Wieso mache ich was Böses? Weil das Gewissen hat der Mensch schon. Und die Folgen der schlechten Tat, also das Bedrücktsein oder das Schuldgefühl, haben alle Menschen. Aber woher es kommt, wissen sie nicht. Dass es eine Übertretung des Gebotes Gottes ist, wissen sie nicht. Und das kann ich euch sagen von den Abtreibungen. Alle Frauen und ganz sicher auch Männer, die schuld der Abtreibung waren, haben ein schlechtes, ein Schuldgefühl. Das ist ganz egal, ob sie Hindus sind, keinen Glauben haben, Atheisten sind, sich einreden, es war eh kein Leben, oder Christen. Und Juden. Wir akzeptieren, dass es ein Leben ist, wie immer wissenschaftlich man sich entschuldigt. Aber im Innersten, vom Innersten weiß jeder Mensch, weil das erste Gebot, wenn man so sagen kann, wo der Herr Adam und Eva hinausgeschickt hat, hat er gesagt: Vermehret euch. Das ist ein instinktives Gebot. Aber das, das Böse vom Teufel kommt, durch eine Übertretung der Gebote Gottes, die sich hier in der Natur widerspiegeln, das wissen die Leute nicht. Und ich kann wirklich sagen, ich habe nicht nur eine Familie über der ganzen Welt, ich habe Einkehrtage gegeben über der ganzen Welt, wie gesagt, nicht in der Mongolei. Und überall ist mir Ähnliches passiert. Wenn wir zu den ganz extremen, sündenvollen Themen der Menschheit kommen, also Mord, dann haben alle ein schlechtes Gewissen. Mit was immer für eine Entschuldigung sie daraus herauskommen, weil sie immer schlechtes Gewissen haben. Es ist auch die Urbewegung im Menschen, sich dem Okkulten zuzudrehen, das heißt die Schöpfung für seine eigenen Kräfte und seinen eigenen Erfolg zu Missbrauch verwenden. Also dann, wenn im Geist einer krank ist, wenn man so sagen kann, das deutsche Wort geisteskrank ist nicht so ganz richtig, aber teilweise richtig, dann beruht das auf einer persönlichen Sünde. Und es kann die Seele krank sein. Was ist die Seele? Natürlich ist ein Zusammenhang zwischen Geist und Seele, ja. Die Seele ist das Gefühl, das sie haben, das ist persönlich. Und durch das Gefühl, das sie haben, wird ihr Intellekt motiviert, wie sie denken sollen. Es ist nicht umgekehrt. Es wäre sehr schön, wenn die Vernunft uns regieren würde, aber es tut sie ja nicht. Ne? Wissen wir ja alles sehr gut. Die Leute reagieren sehr, wie sagt man, sinnlos manchmal. Das hat mit der Intelligenz gar nichts zu tun. Manche der Reaktionen in Familien sind hoffnungslos dumm. Man wundert sich, warum, wenn man ein Außenseiter ist. Wenn man natürlich drinnen ist, ist es was anderes. Weil man da auch Gefühle hat. Man wird involviert. Und wenn die Seele krank ist, dann ist das die Schuld daran, könnte man sagen, sind, man nennt es Verletzung durch die Sünden anderer, wenn man sich gekränkt hat. Jeder Mensch kränkt sich irgendwann, irgendwie, irgendwo. wird gedrängt. Dann kann natürlich der Körper krank sein, die Namen dazu, es kann eine Infektion sein, ein Unfall oder psychosomatisch. Das heißt, weil eines, das habe ich bei diesem polnischen Herrn erzählt, wo ich gebetet habe mit Krebs, ne? Wenn einer psychisch krank ist, weil er eben nicht vergeben kann und nicht bereuen kann, also beides fällt da zusammen, nicht treuen, nicht vergeben, dann kann er auch körperlich krank werden. Und heutzutage, die moderne Medizin hat ziemlich viele Krankheiten als psychosomatisch auf der Liste. Man entdeckt eben noch viel mehr den Zusammenhang der Seele mit dem Körper. Man kann unter letzten, unter allen Umständen, vielleicht schlechten Umständen, auch die ganze Person krank sein. Und das drückt sich in einer Depression auf, obwohl Depressionen auch chemische Reaktionen sein können. Es ist nicht immer nur eine geistige Sache. Umsessenheit, Depression, Umsessenheit und Besessenheit, da ist dann die ganze persönliche unter dem fremden Einfluss, das heißt den Einfluss von bösen Geistern. Depression nicht immer, na, auf keinen Fall. Man kann nicht jeder sagen, der deprimiert ist, hat einen bösen Geist. Na, das wäre ja verkehrt. Aber wenn einer mal sich mit Okkulten befasst hat, eines der ersten Anzeichen ist, dass er nicht gut schlaft. Rein chemisch ist da schon eine Depression möglich, aber auch geistig gesehen ist es sozusagen das erste Zeichen, dass da was von der geistigen Seite auf den Menschen einspricht, was er nicht haben sollte. Er sollte sich nicht mit okkulten Dingen befasst haben. Also fangen wir nochmal an. Es gibt den Ort einer Krankheit, im Geist kann man krank sein, in der Seele, im Körper, die ganze Persönlichkeit. Der Name und der Grund dazu ist eine persönliche Sünde im Geist. Das heißt, wenn wir sündigen, dann trennen wir uns von dem Einfluss des Geistes Gottes. Immanuel, Gott, der mit uns ist. Und das ist alles schriftlich belegt. Wenn Sie im ersten Römerbrief lesen, im ersten Kapitel, im Vers, müsste ich nachschauen jetzt, ich glaube, es ist der Vers 18, da heißt es, und ihr, die euch zu Götzen gebeugt habt, also das erste Gebot übertreten habt, sozusagen, euch werde ich nicht mehr, euch werde ich auf die Seite stellen oder nicht beachten oder euch werde ich nicht mehr ansprechen. Das sind verschiedene Übersetzungen. Der Sinn der Sache ist der, dass wir Gott nicht erreichen. Er kann uns nicht erreichen, weil die Sünde dazwischen ist. Weil wir halt erst bereuen müssen, erst einsehen, dass wir es falsch gemacht haben. Und ich schaue noch nach die Nummer des Verses. Das habe ich aber irgendwo hingeschrieben schon. Schauen wir mal her da. Römerbrief. Ist Römerbrief, da lesen Sie erstes Kapitel von 16 bis 32. Das erste steht da nicht, Römer, da steht nur 16. Da gehört dazu Vater Johannes, da gehört dazu erstes Kapitel, ne? Ja, da gehört erstes Kapitel hin, gell? Von Vers 16 bis 32. Da ist in einer. Ja, 32 hört es auf. Warum? Das heißt als ein Bindestrich zwischen 16 und 32, Vater Johannes. Im Alten Testament haben wir sehr viel über die Übertretung des ersten Gebotes. Im Neuen ist es nicht so viel. Und da spricht aber im Römerbrief der heilige Paulus mit einer viel moderneren Sprache zu uns und sagt, Gott verlässt uns. Das heißt, Gott verlässt uns, weil wir die Götzen angebetet haben. Aber Gott verlässt uns nie, er ist mit uns. Ne? Aber wir können ihn nicht hören, wir sind blockiert von ihm, bis wir diese Sünde bereuen und widerrufen. Weil durch die Sünde gegen das erste Gebot wird die Tür zum Bösen geöffnet. Er kann, er muss nicht uns stören, aber er wird und er kann, wenn die Gelegenheit da ist. Deswegen frage ich die Leute, die zu mir kommen, die ein Problem haben, was anscheinend geistiger Natur ist. Wo in eurer Familie hat es je kleine esoterische, okkulte Gewohnheiten gegeben? Ich bin sehr vorsichtig, wie ich frage. Ich möchte niemanden verurteilen. Nur in Österreich tun sehr viel Pendeln. Ja. Und es gibt viele andere New Age-Sachen heutzutage, die die Österreicher auch sehr gerne alle machen. Es ist also so, man muss finden, wo war die Türe geöffnet, dass überhaupt ein böser Geist diese Person beeinflussen kann. Ich sage noch nicht, dass Besessenheit ist selten, ganz selten, aber Umsessenheit sehr häufig. So, es hängt das auch mit der Familie zusammen. Der Mensch kann sich also bei der Sünde nicht helfen, deswegen haben wir das Kreuz Christi. Durch, was wir heute in dem vorhergehenden Vortrag gehört haben, ist, dass der Herr uns durch Christus die Versöhnung angeboten hat. Wir haben Sündenvergebung durch das Christi Kreuz, weil er Satan am Kreuz besiegt hat. Sonst wäre das Kreuz ja sinnlos. Der Sieg war über Satan, der uns zur Sünde verführt. Und durch das Kreuz kann Gott uns vergeben, wenn wir bereuen. Persönliche Sünde trennt uns von Gott. Der Mensch hat keine Möglichkeit, sich selbst zu helfen. Nur der Glaube an Jesus, der uns dann in den Sakramenten, in der Beichte offeriert, sozusagen gegeben wird, die Gelegenheit, können wir die Sünde gut machen. Bei der Seele ist es anders. Bei der Seele gibt es teilweise menschliche Hilfe. Die beste Hilfe für Verletzungen ist, wenn man Freunde, echte Freunde hat, bei denen man sich aussprechen kann und die uns anhören. Die Leute, die zu mir kommen, Vater Rufus, dasselbe vorher, und bei denen, die mit mir Einkehr gemacht haben, genau dieselbe Erfahrung. Die meisten Menschen wollen wen, wo sie sich einmal aussprechen können, wo einmal wer zuhört, was sie als Problem erlebt haben. Echtes Problem, kein echtes, das ist kein Urteil. Jeder Mensch erlebt was anderes als Problem. Ein Mensch kann sofort vergeben, wenn der Mann mit einer anderen geht und ein anderer kann nicht. Ne? Ein Problem. Man kann das nie verallgemeinern. Deswegen muss man sich die Leute anhören. Vielleicht hat sich die Person nie aussprechen können. Weder bei der Mutter, noch beim Vater, noch beim Priester, noch irgendwo anders. Das heißt, man kann also dadurch einem Menschen helfen. Und die Psychotherapeuten, soweit ich sie kennengelernt habe, ja, machen eigentlich gar nichts anderes. Sie hören sich an, man kann also stundenlang über sein Problem reden, kostet ziemlich viel. Und ist nur eine teilweise Hilfe. Der Mensch überlebt. Er wird sich also nicht im Extremen umbringen wollen oder andere verletzen wollen, Psychopath sein. Ne? Es ist eine Hilfe. Und die modernen Neuroleptiker, die ich nicht sehr befürworte, weil ich Apothekerin bin, sind natürlich auch eine Hilfe, würde ich sagen, aber eine sehr gefährliche Hilfe. Ich habe viele Fälle, viele Leute sind tatsächlich medizinische Fälle geworden durch die Neuroleptika und nicht vorher. Vorher innere Heilung wäre genug gewesen. Leider Gottes. Also es gibt eine Hilfe menschlich, wenn die Seele verletzt ist, eine teilweise Hilfe. Weil die Wurzel der Verletzung kann nicht weggenommen werden, wenn man sich ausspricht. Es kann helfen zu verstehen, wie der andere Mensch, warum der uns verletzt hat, was ja auch schon gut ist. Dann im Körper haben wir die moderne Medizin, die sehr viele Fortschritte gemacht hat. Und wenn ich höre von den Leuten, die keine Apotheke und keine Ärzte sind, ach, die ist zu stark, die moderne Medizin, ich tue lieber Homöopathie machen oder weiß ich, Ayurveda oder noch irgendwas anderes, chinesische Medizin, dann kann ich nur sagen, ihr seid so furchtbar undankbare Menschen. Ich habe 32 Jahre in Indien gearbeitet, jedes Jahr war ich 3 bis 4 Mal dort und kann euch sagen, was die Menschen dort mitmachen ohne moderne Medizin. Ja? Bei uns gibt es keine Leprakranken mehr. Habt ihr schon mal einen Leprakranken erlebt? Nein, natürlich nicht. In Büchern vielleicht. Bei uns gibt es keine Bocken mehr. Da gibt es viele Krankheiten, die das Mittelalter noch hatte, die wir nicht mehr haben, dank der modernen Medizin. Bei Afrika grässliche Krankheiten. Oder habt ihr Leute kennengelernt, die so große Füße kriegen, so groß, alles geschwollen, von einem einzigen Biss eines Insektens, der im Wasser ist. In Afrika findet man, in Indien habe ich eine Bekannte, die so eine Krankheit hatte. Auch noch hat es nicht ganz geheilt, weil es in den Blutstrom hineingeht. Alle diese Malaria haben wir schon noch in Italien gehabt, noch vor Mussolini, aber nachher nicht mehr. Ne? Angeblich gibt es jetzt neue Arten von Stechmücken, wird es schon geben, wir werden schon was finden dagegen. Aber wir haben ein großes Glück, weil wir durch Christus, die Kirche, war die erste, die überhaupt das Ganze gefördert hat, dass man sich um die Nächsten kümmert. Dass man Altersheime hat, dass man für die Armen, für die Waisenkinder einen Platz hat. Dass man die Leute pflegt. Also erst einmal in solche Länder gehen, wo es das noch nicht gibt und vielleicht nie geben wird. Deswegen kommen sie zu uns. Ich bin ja nicht böse darüber, sollen sie alle kommen. Wenn wir sie irgendwie verwurschteln können, werden wir schon machen, gell? Man muss sich um alle kümmern. Und nur nicht so blöd herumreden, die Pillen sind zu stark. Ich weiß ja nicht einmal, wie viel sie nehmen sollen. Ne? Dann geben sie die Pillen den Nachbarn, weil das mir geholfen hat, wird es den Nachbarn auch helfen. Das sind so Einstellungen, die sind sehr unreif und sicher nicht gerechtfertigt. Natürlich gibt es manche Ärzte, die sehr hoch dosieren, das ist wahr, aber das macht nichts. Besser als sterben. Oder die Leute sterben lassen und leiden lassen, ist auch schrecklich. In Indien lassen sie die Leute auf der Straße sterben, deswegen ist die Mutter Teresa so berühmt geworden. Ja? Ich habe es selber gekannt, so ich weiß es. Sie wollte gar nicht berühmt werden, aber die Tatsache war sie, die war die erste, die in Kalkutta überhaupt die Leute aufgejagt haben. Sonst fallen die Leute um, wenn sie es nicht leisten können. Es gibt ein paar gute Spitäler, aber nicht sehr viele. Die kosten furchtbar viel. Also, menschliche Hilfe ist möglich, wenn bei körperlichen Krankheiten, zumindest zu einem sehr großen Prozentsatz, Medikamente, Operationen, Psychiatrie. Und jetzt kommen wir zur ganzen Persönlichkeit. Eine ganze Persönlichkeit kann nur krank werden, wenn noch außenstehende Einflüsse da sind, das heißt geistige Einflüsse von bösen Geistern. Da muss ich dazu sagen, in der geistigen Welt gibt es keine Neutralität. Ich wünsche, dass die Katholiken das endlich mal öffentlich lernen von der Kanzel her. Es gibt keine neutralen Geister. Entweder gehören sie Christus an oder dem Widersacher. Es gibt nicht sowas. Das Neutrale gibt es nur in der Schöpfung auf der Erde. Das Gras vielleicht ist neutral oder die Kuh ist vielleicht neutral. Die Schöpfung kann neutral, da gibt es neutrale Sachen in der Menschheit. Aber im Göttlichen, im Geistigen gibt es das nicht. Wenn die Leute nur begreifen täten, wieso das New Age so gefährlich ist. Weil uns so viele Leute was antragen, was ganz nett und neutral ausschaut. Ich mache ja nur die Übungen, sagen sie ja nicht, bei Yoga, bei Tai Chi und Martial Art, wie sagt man, östliche Kriegskunst, nicht westliche, östliche Kriegskunst. Also ich mache ja nur die Übungen. Aber es ist eben nicht neutral. Wenn also ein Mensch geistig, sagen wir, umsessen ist, weil er eben entweder was Böses vererbt hat, was in der Familie gemacht wurde, oder selbst sich mit okkulten oder esoterischen Dingen befasst hat, dann hat der Mensch keine Hilfe. Von sich selber kann er sich nicht befreien, von bösen Geistern. Die anderen Religionen kennen dieses Problem, von den Schamanen angefangen, den Chinesen, den Japanern, den Afrikanern, alle Mohammedaner kennen das Problem, dass es böse Geister gibt. Nur die übergescheiten Europäer glauben, die gibt es nicht mehr. Ja, das glauben sie. Aber die Tatsache ist die, dass alle anderen Religionen, primitive oder höherstehende, Methoden verwenden, wobei sie glauben, sie können die bösen Geister aus dem Menschen herausnehmen. Verjagen, herausziehen wie die Schamanen oder wie immer. Die Tatsache ist, dass das nicht geht. Nur im Namen Jesus kann man wem von was Bösen, Geistigen befreien, einen bösen Geist wegkehren, zu den Füßen Jesus. Und da steht der erste christliche Gesang, der uns bekannt ist, der in der Bibel drinnen ist, ist im Philipperbrief im 2. Kapitel. Philipperbrief, 2. Kapitel. Wunderschön, ja. Und im Vers 11 steht, auf den Namen Jesus muss sich alles beugen, im Himmel, auf Erden und unter Erden. Ach so, die kriegt ein Bussi dort. Ach so, sehr großzügig. Ah, so, schreibt es auf, das ist ein schöner Gesang. Das ist eine wunderbare Wahrheit auch. Und jetzt, wie ist es so, wenn wir durch Christus das Angebot in den Sakramenten haben, kann ich das nicht lesen, ja, göttliche Kur. Die göttliche Kur, das habe ich nämlich selber geschrieben, aber ich schreibe es immer nur im Englischen, jetzt habe ich es dem Pater gegeben, in Deutsch, kann mich nicht mehr erinnern, was ich geschrieben habe. Die göttliche Kur sind unsere Sakramente. Ja, in der römisch-katholischen Kirche haben wir alle möglichen Sakramente, die man haben kann. Die anderen sind arme Schlucker, die haben das nicht. Das sind liebe Christen, manche sind anständiger als wir. Manche gehen nicht so leicht in so Kulte wie wir, weil sie halt vielleicht stärker angeblich mit dem Worte Gottes indoktriniert werden. Das ist ja auch gut, aber das macht man auch nicht. Und unsere Leute verfallen halt leicht diesen Dingen. Aber die Sakramente sind die göttliche Kur. Und da ist nicht mehr erst einmal die Beichte. Heißt jetzt, glaube ich, Wiedergutmachung. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt nach dem Vatikan. Wie? Versöhnung. Das ist ein sehr schönes Wort. Und um die Beichte, ein Sakrament ist eine Tat Gottes in unserer Seele. Ja. Es wirkt auf jeden Fall, kann ich euch Geschichten erzählen, von Leuten, die nicht glauben und von Priestern, die nicht glauben. Ja, es gibt alles, ja, auch in unserer Kirche gibt es alles. Es wirkt auf jeden Fall, aber wenn wir korrespondieren mit dem, was Gott von uns verlangt in der Beichte, nämlich die Reue, dann wird es viel besser. Eigentlich ganz vernünftig und man kann es leicht verstehen. Wenn ich mitmache sozusagen mit dem, was mir offeriert wird, dann wird es besser. Und dann wirkt es vollkommen. Das heißt nicht, dass die Sünden nicht vergeben sind, aber es soll ja in der Beichte mehr stattfinden als nur die Sündenvergebung. Es ist eine Versöhnung, die ganze Seele soll sich erholen und befreit werden. Und der Vater Rufus hat immer gesagt, bei den ganzen Priestereinkehrtagen, wenn er die Beichte hört, dann gibt er erst die Absolution, dann betet er für innere Heilung und dann betet er für Befreiung. Sodass der Mensch nachher nicht wieder dieselbe Sünde begeht, weil ihm derselbe böse Geist nachfolgt. Das sage ich immer wieder, weil es sind auch jetzt drei Priester da, das ist sehr günstig, dass sie nicht vergessen, alle drei Punkte zu beten. Jetzt, wenn man zwar Reue hat, aber sagen wir mangelnd, das hat der Herr Pfarrer sehr lieb hergeschrieben, weil das Wort mangelnd ist nicht mein Wort, das kenne ich nicht mehr. Ich bin 50 Jahre weg von der deutschen Sprache. Obwohl ich sie nun spreche, habe ich nicht alle Worte bei der Hand. Mangel an Reue, ja. Wenn man Mangel an Reue hat, wie meine Mutter zu mir gesagt hat, wie ich sie zum Vater Rufers zur Beichte eingeladen habe, sehr vorsichtig, sie war bei 90 Jahren, nicht? Wenn man doch zwei günstig, wenn sie mal zur Beichte gingen. Nicht? Da hat sie gesagt, was soll ich denn bereuen? Nicht? Wir haben alle in uns etwas, was uns eigentlich hindert, das zu bereuen, was man bereuen soll. Jeder Mensch hat nur eine einzige Sache, eine einzige falsche Einstellung, die der Teufel in verschiedenen Formen missbraucht zur Sünde. Du brauchst gar nicht so viel auf, die wisst ihr alles, heute Abend werden wir da beten. Dann werden euch die Ideen ganz schon einfallen, was eure falsche Einstellung ist. Jeder Mensch hat eigentlich nur eine einzige falsche Einstellung, an der dann die ganzen persönlichen Sünden passieren. Es sind nicht immer dieselben Sünden, aber der Teufel verführt uns in verschiedener Weise, weil er weiß, dass wir so eine falsche Einstellung haben. Und das ist, was man bereuen soll, echt bereuen und dem Herrn hinlegen. Jetzt kommen wir zur Seele. Also die Seele, da kann der Mensch helfen durch Freundschaft und Psychiatrie. Sehr gut. Und die eigentliche Kur ist die heilige Eucharistie. Was ist die Eucharistie? Es ist ein Fest der Versöhnung. Jedes Gebet in der Messe ist ein Heilungsgebet. Jedes einzelne Gebet der Messe bringt Heilung. Versöhnung mit Gott, Heilung, auch körperliche Heilung, wenn man es wirklich wirken lässt. Und unser Mitwirken mit diesem Sakrament ist, dass wir vergeben und um Verzeihung auch bitten. Und das findet statt, wenn wir die heilige Kommunion bekommen, dann sagen wir doch bei der katholischen Ritual, sagen wir das Vater Unser. Was ist im Vaterunser so wichtig? Vergib, sodass dir vergeben wird. Und ich wünsche, dass mehr Predigten sich auf das richten. Weil unsere lieben Katholiken sagen alle, ich habe vergessen. Ja. Aber am nächsten Tag in der Früh können sie sich komischerweise wieder an das erinnern, wo sie gekränkt worden sind. Ich bin genauso. Ne? Gewisse Dinge fallen mir gleich wieder ein. Ne? Ich möchte sie vergeben, was sie vor mir wieder. Also, die Kommunion zu nehmen, sollte man eigentlich nur, wenn man wirklich vergeben will. Jetzt sage ich vergeben will, da ist ein Fall von einem Herrn, der ein Sportlehrer war, ja. Und der hat eine Frau geheiratet, die heißt Yvonne geheißen. Und der Schwiegervater hat ihm nicht besonders leiden können und hat der Tochter nicht die Mitgift gegeben. Wir reden von Indien, wo die Mitgift lebenswichtig ist. Das Gold. Manche indischen Frauen werden verbrannt, wenn der Mann und seine Familie endlich das Gold haben, dann verbrennen sie die Frau. Grässlich, grässlich. Ist aber wahr, was ich euch sage. Ja. Also das Gold, die Mitgift sehr wichtig. So wie bei Kühen ausgetauscht. Schrecklich. Das sind aber Heiden, ja, also kann man alles vergeben. Sie Heiden wissen nichts. So sehr wenig. Und da war also so eine Situation, wo der Eingeheiratete, der Schwiegersohn, den Schwiegervater gehasst hat, aber gehasst bis zu dem Punkt, dass er krank geworden ist. Er wollte nicht den Vater Hofer sehen. Seine Frau, die war charismatisch, er war eigentlich auch charismatisch, aber da ist es durchgebrochen, dass der Schwiegervater das Geld nicht herausgerückt hat. Dann hat er zu hassen angefangen und ist krank geworden, zum Sterben, hat nicht mehr gegessen, nicht mehr getrunken und ist also 2 Monate im Bett gelegen, ein junger Mensch, der ein Sportlehrer war. Ja. und wollte unter keinen Umständen den Vater Hofer sehen. Das macht mich immer verdächtig. Wenn einer den Vater Hofer nicht sehen wollte, dann haben wir gedacht, da muss ein böser Geist sein. Weil nur der böse Geist weiß, was er ist, was er die Kraft hat, dass er gehen muss. Und am letzten Endes hat er nachgegeben seiner Frau und sie hat geholt, den Vater Rufus geholt. Und wie der bei der Tür reinkommt, setzt er sich kerzengerade im Bett auf, von Hass getrieben und sagt, und du sag mir auch nicht, dass ich vergeben soll. Der Vater Rufus hat nicht ein einziges Wort gesprochen. Weil seine Frau ihm immer gesagt hat, du musst vergeben, du musst vergeben. Ja, und so sagt er drauf, ja, weil sein Vater ist, soll vergeben. Und das Geld hat er nicht gegeben. Jeden Tag dasselbe, ja. Und er setzt sich auf und sagt, du sag mir auch. Und der Vater Rufer sagt drauf, was sagt er drauf? Nein, keine Belehrung. Da kann man so viel lernen. Er sagt, natürlich nicht, ich sag dir gar nichts. Natürlich sag ich dir nicht, dass du vergeben sollst. Kann man ja gar nicht vergeben, so etwas. Nicht anstatt gleich aufs moralische Pferd zu hupen und zu sagen, du musst aber vergeben, sonst wirst du nicht gesund. Ja, sagt er, nein, das komme ich gar nicht deshalb. Gell. Und der schaut aus, etwas verstört. Und dann sagt der Vater Rufus nach einer Weile, ja, der ist da stillschweigend betet er. Und dann sagt er, ich muss nachdenken, sagt er drauf, was sagst du dazu, wenn ich vielleicht den Herrn Jesus frage, dass er für dich vergibt oder dir vielleicht hilft zu vergessen? Ganz leise hat er das nur dazu gedacht, soll er dir helfen zu vergeben? Ich weiß nicht, ob der hat Michael geheißen, der heißt noch Michael, ja. Er lebt noch. Er sagt er drauf, also gut, widerwillig hat er zugehört. Aber er hat Ja gesagt und das will ich euch sagen. Wenn wir die Kommunion nehmen, können wir nicht gleich vergeben. Wir sind ja keine Heiligen. Wir denken gerade noch, was vorgestern zu Hause vorgefallen ist. Ja. Aber wir können sagen, lieber Gott, ich will. Hilf mir. Und das ist so wichtig, dass die Leute das wissen, dass der Herr tatsächlich da ist, um uns Hilfe zu vergeben. Und dann nehmen wir die Kommunion. Und sehr, sehr viele Leute haben mir gesagt, nachher habe ich komplett darüber vergessen. Was ich vorher nicht vergessen konnte. So, die Geschichte natürlich war auch sehr wunderbar, wunderbar geendet. Nachdem der Vater Rufus das Gespräch gesagt hat, hat er selber ein Gebet gesagt, ein sehr schönes, sehr langes. Und dann hat die Frau hereingerufen und hat gesagt, sie soll ihm was zu essen bringen. Die haben nichts mehr zu essen zu Hause gehabt, weil der Mann, sie hat sich so gewöhnt, dass der jedes Essen weg hat und ablehnt. Und die haben keinen Eiskasten gehabt. Man muss anders denken, das Klima ist ganz anders. Da kann man nichts im Haus behalten, da muss man jeden Tag zum Markt gehen, was holen. Ne? Und jetzt haben viele auch Eiskästen, aber schon noch lange nicht alle. Aber ich habe ja auch ohne Eiskasten gelebt, also weiß ich genau, wie das ist. Ne? Sie hat halt alles weg gehabt, was sie nicht gegessen haben, hat sie ganz wenig mehr eingehabt für sie und die zwei Kinder, zwei Mädel waren es. Damals sind alle verheiratet jetzt. Ja, und der hat dann schön gegessen und am nächsten Tag ist er schon spazieren gegangen und dann hat jeder hören können, was der Vater Hofer mit ihm gemacht hat. Und dann hat er noch jahrelang Zeugnis gegeben, auch bei unseren Einkehrtagen, über das Vergeben. Also, Vergebung und Verzeihung ist, was man im Gebet, im Vater Unser vor der Heiligen Kommunion bedenken soll und den Herrn fragen soll, dass er uns hilft. Ja? Weil wir sind so angelegt, dass wir uns zwar nicht vergeben können, was die anderen uns angetan haben, aber komischerweise können wir uns gar nicht erinnern, was wir den anderen angetan haben. Das ist eine sehr große menschliche Gabe, ja? Aber nicht vom Heiligen Geist. Die geben wir uns selber. Glaubt nicht einmal vom Teufel. Frage Sie gleich, denken Sie heute Abend nach, wir werden ja dafür beten, was Sie den anderen angetan haben, dass er oder sie so reagiert hat und sie beleidigt hat. Natürlich gibt es einige, die vielleicht unschuldigerweise gekränkt worden sind. Die sagen dann, wenn ich so lasse, der liebe Gott zu und sind böse auf den lieben Gott. Gibt es auch. Gut, das Nächste. Wenn man nicht vergibt, und den Mangel an Reue hat, ja, Mangel an Reue, Mangel an Vergeben, dann haben wir Blockaden. Blockaden für was? Das muss ja einen Sinn haben. Für Heilung. Sie kommen hierher, wollen geheilt werden von immer einer Kränkung oder physisch, also haben sie auch so ein körperliches Leiden oder haben sie Albträume oder werden sie zu Hause misshandelt. Also sie leiden in irgendeiner Weise und wollen eine Heilung haben. Und wenn diese Blockaden hier dabei sind, das heißt ein Mangel an Reue, weil sie glauben, sie haben eh nichts zu bereuen, sie gehen aber trotzdem zur Beichte, ein Mangel an Vergeben, naja, so und so ist nicht, aber das hat er schon gemacht, ne? So auf die Art. Ihr Bruder, ne? Kann man sich vorstellen. Sehr schwer zu vergeben manchmal, gell? Dann haben wir Blockaden für die Heilung, die uns Gott geben will. Und jetzt kommen wir noch zu den größeren Blockaden, nämlich wenn der Körper krank ist, die Medikamente helfen nicht, dann hat uns der liebe Gott ein Sakrament gegeben, das Sakrament der Krankensalbung. Seit der charismatischen Erneuerung hat die Krankensalbung wieder einen Platz in unserer Liturgie gefunden, weil wir haben, es gibt es natürlich, und die Leute sind, wenn sie im Sterben waren, haben es den Priester geholt, aber nein, niemand hat daran gedacht, dass sie auch geheilt werden können, während die schon im Sterben liegen. Ich komme von einer Generation, wo das so war. Heutzutage findet man auch schon, auch ganz in normalen Pfarren, also die nicht besonders charismatisch sind, findet man schon die Gelegenheit einer Heilungsmesse, obwohl das eigentlich ein Widerspruch in sich selbst ist, das Wort, weil jede Messe ist eine Heilung. Aber wir sagen halt Heilungsmesse. Und zwar zu dem, in diesem Prozentsatz schon in der Kirche da, durch die charismatischen Leute, ohne Zweifel, weil die es ja verlangen, hat der Kardinal Ratzinger, wenn er noch Kardinal war, nicht nur Papst, hat er herausgegeben, dass man diese Heilungsgebete erst nach dem Gottesdienst sagen soll und nicht während des Gottesdienstes. Wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre ich vielleicht ein Unmanier hereingekommen in die Messe, dass die Leute während der Messe schon Heilungsgebete sagen. Was also von der Kirche her, ordnungshalber, nicht erlaubt ist, sondern nach der Messe. Was auch so ganz vernünftig ist. Ne? Die Messe ist ein Heilungsgebet. Ist die Versöhnung, die uns Gott offeriert, anbietet. Versöhnung ist Heilung. Und da hat es, das ist schon lang her, schon, ich glaube, in den ganz frühen 90er Jahren hat er das herausgegeben. Ich kann mich nicht erinnern jetzt. Also, jetzt gibt es die Krankensalbung. Und dazu ist unser Mitwirken, wäre der Glaube. Der Glaube. Aber der Glaube ist nicht der Glaube, den der Kranke entgegenbringt. Das wären die Protestanten, vor allem die Pfingstler. Und du glaubst nicht, deswegen bist du nicht geheilt worden. Aber wenn man die Bibel anschaut, schaut das wieder anders aus. Der Kranke wurde durch das Dach, was sie aufgemacht haben, muss also ein Palmendach gewesen sein, hinuntergelassen zu den Füßen Jesu. Die Gemeinde, das heißt die Familie, die Verwandten, die Freunde, haben geglaubt, dass wenn sie diesen Schwerkranken vor Jesus bringen, wird er geheilt werden. Es ist der Glaube der Kirche, der Gemeinschaft. Natürlich, wenn persönlich auch ein Glaube da ist, ist es noch viel besser. Aber es ist nicht unbedingt nötig. Weil kranke Menschen manchmal so leiden, die haben weder einen Nicht-Glauben oder einen Glauben. Die leiden einfach dahin unter den Schmerzen. Können an nichts mehr denken, richtig, weil der Schmerz so groß ist, der physische Schmerz, dass sie an gar nichts mehr denken. Nicht einmal mehr an Heilung. Ich bin überbetet worden, ich habe 8 Jahre sehr starke Schmerzen gehabt und habe den Dom Benedikt gefragt, er möge mit mir beten, die ganze Gruppe waren noch mehr Leute als hier, ja, ob das, was ich zu Hause erlebt habe, als Ausschüttung des Heiligen Geistes, wirklich vom Heiligen Geist war und dass diese Zungensprache, die ich bekam, wirklich vom Heiligen Geist und nicht vom Teufel war oder selbst erfunden oder Hysterie. Ja. Ich bin das sehr genau. Ich habe keine Angst gehabt, dass wenn es nicht vom lieben Gott ist, dass ich nicht gläubig bin, sondern hätte ich mir halt gedacht, der Teufel hat es gemacht. Und er hat über mir gebetet, 1975, 15. März, hat über mir gebetet und beugt sich unter und sagt, na, hast du denn nichts zu heilen? Das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Ich war so gewöhnt an die Schmerzen, dass ich gar nicht daran gedacht habe, dass ich geheilt werden könnte. Die erste Mal habe ich gesagt, sie müssen die Hüfte austauschen. Ich war aber erst 36 Jahre alt. Also die Hüfte austauschen mit 36 Jahren. Na, hätte ich nie gemacht. Und ich sage, naja, aber du kennst doch, wir sind ja bei Du im Englischen, da gibt es ja kein Sie. Ne? Du weißt doch, ich kann nicht richtig gehen. Ne? Ah, sagt er, da werden wir also beten. Und ich bin mit einem einzigen Gebet, haben aber sehr viele Leute Hände aufgelegt, diese Art haben wir heute nicht mehr. Früher war es sehr undiszipliniert alles, im Charismatischen, da waren keine Heilungsteams, sondern da haben alle Leute über alle gebetet. Und es ist auch viel passiert, wunderbar ist. Und ich bin mit einem einzigen Gebet total geheilt worden. Aber ich will nur sagen, zu der Zeit hatte ich solche Schmerzen, dass ich weder geglaubt oder nicht geglaubt habe. Deswegen habe ich die Fragen gehabt an Dom Benedikt. Kann das vom lieben Gott sein, dass der Heilige Geist auf mich zu Hause runterkommt? Ich habe eher an den Bösen gedacht. Das habe ich gar nicht gedacht, dass das möglich ist. Und wie sagen wir, viele kranke Leute sind also auch in so einem Zustand, dass sie eigentlich gar nicht so heilige Gedanken haben, sie wollen nur die Schmerzen loswerden oder sie sind schon so gewöhnt, in diesem Zustand zu existieren. Wenn man auch der Schmerzen hat, dann existiert man nur. Manche Leute haben noch mehr Schmerzen, als ich gehabt habe. Da kann ich mir vorstellen, dass sie gar nicht mehr glauben an gar nichts mehr, nur Ruhe haben wollen, nur Ruhe von den Schmerzen. Deshalb erzähle ich das so lang, weil wir im Charismatischen sehr viel protestantische Einflüsse haben, auch in Österreich. Die Leute glauben, ich weiß nicht, weil ich nicht da lebe, aber ich treffe ja die Leute hier und da. Und die sagen, na, du glaubst nicht, da wirst du nicht geheilt. Du musst glauben, dann wirst du geheilt. Das stimmt nicht. Es ist die Kirche, die Gemeinde Gottes, die glaubt. Und wenn man dann gebetet wird oder das Sakrament der Gesang und Krankensalbung bekommt, kann es zu einer Totalheilung kommen, auch gleich. Oder eben doch über eine Zeit hinaus. Der McNutt lehrt, es dauert Zeit. Der hat halt andere Erfahrungen. Jedenfalls, die Bedingung für die Krankensalbung ist Glaube, aber Glaube der Kirche, der Gemeinde. Wenn sie auch Glauben haben, Gott sei es gedankt. Jetzt ist aber so, das ist die Blockade, die daraus entsteht, ist, wenn ein Mangel an Glaube da ist. Das haben sie nicht hingeschrieben, Pfarrer Johannes. Nicht vergeben, habe ich vergessen. Ein Mangel an Glaube gehört daher in dieses Kastel rein. Ja? Muss man noch nachholen? Bitte, danke. Kann man mit der Hand reinschreiben. Mangel an Reue, nicht vergeben können, Mangel an Glaube. Wenn da ein Mangel an Glaube da ist, das ist also eine Blockade, aber die Blockade ist nicht an sich der Mangel am Glauben, sondern wofür man verführt wird, wenn man einen Mangel an Glauben hat, dann geht man zu einem Heiler, einem Spiritisten oder macht irgendwas anderes Fernöstliches, nicht nur Fernöstliches, es gibt auch hier welche, die Medikamente auswenden und welches dann besser wirkt, wird noch einmal versucht. Es gibt also viele Verleitungen, was Falsches zu machen, was uns in die Welt der bösen Geister durch okkulte Praktiken führt. Und das ist die Hauptblockade, die fast alle Leute irgendwo in der Familie mitbringen. Weil das ist eine Übertretung des ersten Gebotes. Und wie ist es eine Übertretung? Ich muss erst die Zeit anschauen, wann ich aufhören muss zu reden, wann muss ich aufhören zu reden. Ich merke mir meine eigenen Programme nicht, gell? Also jetzt haben wir Freitag. 17.15 Uhr, na, das geht sich gerade aus. Sehr schön. Also die drei großen Blockaden ist, wenn man nicht wirklich bereut. Das zweite ist, wenn man nicht vergeben will. Man kann nicht, das weiß ich, wissen wir eh, viele Sachen kann der Mensch nicht leicht vergeben, aber wenigstens wollen. Und wenn man sich aus Mangel an Glauben, vor allem was die körperlichen Krankheiten betrifft, verleiten lässt zu falschen Praktiken, sowas wie das Reiki. Morgen werde ich darüber was erklären, ja, heute nicht. Und da können Sie mich dann alles fragen, das dann eine halbe Stunde, wo alle fragen können, jede Frage können Sie mir stellen, wenn ich es weiß, beantworte ich es. Und dadurch kommt es zu, was wir okkulte Blockaden nennen. Eine okkulte Blockade findet statt, wenn der Mensch das erste Gebot übertritt. Zugegebenerweise ist das sehr schwer zu erkennen, auch für die Priester und die religiösen Schwestern, was im New Age eine Übertretung des ersten Gebotes darstellt. Der Teufel ist Christen. Ja, Christen ist er. Nicht gescheit, gerissen. Schlau, wie er uns verführt. Den Körper hat jeder gern. Und überhaupt in der modernen Zeit ist das Ich hier besonders wichtig, dass man schön gepflegt ist und gesund. Und nur gesunde Bio-Ernährung macht allen Blödsinn sonst noch. Und da kann er uns leicht verführen. Ja, leicht verführen. Die Inge lacht schon, weil die sind jetzt gerade wieder irgendwelche Medizin da angetragen worden, was sie ganz sicher schlank machen wird. Wenn man es genau anschaut, ist also chemisch gesehen ein Blödsinn. Und anders weiß ich nicht, woher das kommt. Gell? Da fragt man sich, woher die Leute das machen. Wahrscheinlich was Okkultes dahinter. Es gibt sehr viel, was uns heute in ganz flächenweise angetragen wird, in den Schulen, in den Spitälern, in den ärztlichen Praktiken, privat, sowie von der National, wie sagt man, Krankenkasse, weil der Mensch natürlich gern gesund ist, aber auch gern isst natürlich, essen alle zu viel, werden alle krank, wollen alle gesund werden, hat der Teufel ist wirklich eine große Fläche, wo er uns angreift. Aber was ist die Übertretung des ersten Gebotes? Da ist nicht nur wie einfacher, hat mir mal gesagt, das habe ich unlängst, wo war das, habe ich nachgelesen. 1995 waren wir in Vijayawada, das ist in Südindien, da war die 5. oder 6. oder 7. charismatische Konferenz. Ja, ich weiß nicht, ob man die Zahlen gehört, habe ich nicht gemerkt. Es ist der 15. August gewesen, ja, so wie gestern. Ein Feiertag für Christen. Die Katholiken feiern den Tag, die anderen nicht, leider. Es ist ein Muttergottesfeiertag. Ja. Und dort, der Teufel weiß schon, was er macht. Eines der größten Hindu-Feiertage, die es gibt überhaupt. Da kommen von ganz Indien entweder schwarz oder rot gekleidete Sadhus und Leute, die angeblich irgendwelche Master sind, Meister sind und sowas, die kommen alle auf einen Berg, einen sogenannten Heiligen Berg, Trimurti, das heißt noch sowas wie Trinität, also Dreieinigkeit, aber nicht Dreieinigkeit von Jesus Christus und seinem Vater und dem Sohn, nein, 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 Dreieinigkeit der Teufel. Wenn die Götter mal beschreiben, die zu euch, welche noch für eine Geschichte erzählen. Und da haben wir in dem Ort genau, haben wir das Treffen der Charismatiker. Ich habe im Bischofshaus geschlafen und das war sehr nett. Der Bischof hat mir erst unlängst wieder geschrieben, das war sehr nett, habe ich sehr nett gefunden. Und da waren also alle möglichen Ansprachen, dann hat es ganz schwer zu regnen angefangen, was ungeheuer selten ist im August in Indien, so sehr, dass ich mit den Füßen halb mit im Wasser gesessen bin. Und das Wasser hat mir keine Rolle gespielt, ich habe eher an die Würmer gedacht im Wasser, weil die gehen in die Haut hinein. Ne? Da habe ich schon dran gedacht, weil ich Apothekerin bin, ne? Die Hygiene spielt eine große Rolle. Und da hat ein Pfarrer, ich will den Namen nicht nennen, es war nicht der Pfarrer Hofers, oben gepredigt. Und dann hat er gesagt, ja, das erste Gebot, Götter, also Götzendienst gibt es ja nicht mehr. Mir ist fast schlecht geworden vor Wut. Ich wäre nicht leicht wütend, ich bin ein geduldiger Mensch, mir ist viel zu bad, mich aufzuregen. Weil vor unserer Türe die Leute ihre Götzen auf diesen sogenannten Heiligen Berg, schwarz und rot gekleidet, von ganz Indien kommen, das sind Millionen Leute, nicht ein paar, die man übersehen kann, vorbeimarschiert sind, um diese Götzen auf den Berg zu bringen. Jetzt habe ich mir gedacht, wie blind können diese Kasten sein? Es kommt nämlich alles auf die Kaste an. Das darf man aber nicht sagen in Indien, da sind die zwei Inderinnen da, kränkt sich nicht. Es sind Gemeinschaften, sagen sie heute, weil gesetzlich ist die Kaste verboten. Ja, jeder darf jeden Sari anziehen. Vor 50 Jahren war das nicht so. In 1772 haben die Leute noch die Saris getragen, die ihrer Kaste entsprechend waren. Also der Menschengruppe, der sie angehört haben. Und ich habe das alles gesehen und das sagt ein charismatischer Priester. Ich habe mir gedacht, wie kann ein Mensch so blind sein? Da gehen sie und tragen sie die Götter hinauf. Das ist ja nicht nur für uns das erste Gebot, es für die ganze Menschheit. So wie der Tod Christi für die ganze Menschheit ist. Auch wenn es die anderen nicht verstehen, aber es ist für die anderen auch. Also, was ist es? Was beinhaltet es? Es ist, wenn man die Schöpfung auf ganz zwei Sätze, wenn man die Schöpfung Gottes als Gottesersatz benutzt, das heißt, mit Praktiken belegt und dadurch die Macht, Macht, Universalkraft, sagen sie heutzutage, erhalten will. Bioenergetiker gibt es, ne? Alles blöde Sachen. Muss man alles erklären, damit die Leute nicht reinfallen, das sind alles so blöde Namen. Sie klingen aber so gut. Klingen dann schon gut, sie klingen beinahe wissenschaftlich. Also das ist die Sünde. Und im New Age, bei diesen ganzen Praktiken, die auch sehr viele aus dem fernen Osten kommen, aber nicht nur, in Bayern haben sie auch gewisse Gewohnheiten und in der Schweiz noch mehr. Und in Österreich gibt es auch sehr viele, die noch pendeln und solche blöden Sachen machen. Ja? Es ist, wenn man also die Natur Gottes missbraucht für seine eigenen Kräfte, dass man Leute dominiert, dass man vielleicht sich einen Namen schafft. Und die meisten machen es, damit sie Geld verdienen. Auch in Indien, auch die Gurus. Die sind in keiner Weise heilig. Ich kenne ja welche. Wenn ich vor dem Sai Baba gesessen bin und gebetet habe, kommt er nichts machen. Gar nichts. Ist er wütend aufgestanden und mich los. Habe den heiligen Michael gebeten, habe ich schon erzählt. Dasselbe habe ich gemacht beim Rajneesh. Das ist nur 4 Jahre gewesen. Der hat dann eine Armee von Leuten um mich gegeben, weil ich nie umgefallen bin, wenn er geredet hat. Alle anderen sind flach hingefallen und in irgendwelchen Torturen haben sie sich am Boden herumbewegt, wie lauter böse Geister. Ich rede von Hunderten von Leuten, nicht von einer Person. Ja. Und ich bin nie umgefallen, weil ich habe vor dem Ashram Leute gehabt, die für mich gebetet haben und ich habe die Zungensprache gebetet, in mir. Und nicht nur hat sie mich beschützt, es hat mir auch gezeigt, mit wem ich vielleicht reden könnte, dass ich ihn rausbringen kann. Die Person, den Jugendlichen, die da verfangen sind. Also dann, jetzt habe ich das erklärt, was das erste Gebot ist, jetzt haben wir eine Pause und dann haben wir, glaube ich, die heilige Messe. Ich glaube, das stimmt.